ZDF und ARD zusammenlegen und den Sender dann verbieten, oder?
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
So, ich stelle hier noch die schöne atmosphärische Beleuchtung ein. Ja, Mike, jetzt würdest du lieber Galaxie sehen. Nee, war das ein bisschen sehr dunkel. Warte mal, was machen wir dann hier? Cancun? Oder ist Cancun? Das zu so rotlicht? Ist das zu so rotlichtmäßig?
Ah, nee, nach Mexiko ist mir gerade nicht.
Oder lieber Krokus?
Ja, geile Band. Nehmen wir Krokus.
Jetzt
eine der besten mal. Schweizer Bands auf jeden Fall.
Oh, nee. Smaragd-ähnliches Flackern ist es auch nicht. Soho, das mag ich eigentlich. Das ist ganz cool.
Soho,
sieht so Future
ja,
aus.
Soho, in dem Viertel habe ich ein paar üble Partys gefeiert, auf jeden Fall.
Ja, immer wenn du sagst, üble Partys gefeiert, dann kann ich mir so gut vorstellen, wie du dann einfach feixend in der Ecke standest, wie irgendwelche völlig zuen Leute dir Dinge verraten haben, die sie dir besser nicht hätten verraten sollen.
So, ja, na, damals war die Aufnahmetechnik noch nicht so weit. So hätte ich da immer sofort ein Handy am Start gehabt. Ja, da hätte ich, glaube ich, ein gut sortiertes Erpresserarchiv, ja.
Also ich wollte jetzt sagen, wärst du Journalist geworden, aber wärst du Erpresser? Okay, Mike, okay, alles klar, wie du meinst. Das hätte ich dir jetzt nicht unterstellen wollen.
Nee, so weit war es damals noch nicht. Aber weiß nicht, da ist ja heutzutage im Journalismus kaum ein Unterschied auszumachen. Ne? Wenn man sieht, wo die Reise hingeht, ich finde irgendwie die englische Yellow Press ist da immer ein Stück weit voraus. Die haben ja wirklich keine Reste von Presseethik oder Moral mehr.
Ja, also generell auch keine grundlegende Ethik.
Nee.
Das ist schon üble Menschenjagd, die da betrieben wird. Das überrascht mich auch immer wieder, wenn man sich das anschaut, was in Großbritannien offenbar möglich ist, in solchen Journalien. In Deutschland ist es ja wenigstens so, die erfinden halt einfach was.
Ja.
So das ist dann halt irgendwie, ne, so diese 50 Millionen Zufallsgenerator generierten Klatschmagazine, die sowieso nur irgendwelche Omis lesen, wo halt, ja, ist halt Bums, was da drin steht irgendwie.
Dumpstore24 oder solche Portale.
Ja, aber da geht's ja wirklich auch um Magazine mit einer Reichweite, die und einem Impact, der Karrieren verändern und Imperien zerstören kann. Das ist ja sehr heftig. Das ist ja so heftig.
Ja, nee, auch was da, also ich kann mich daran erinnern, war da nicht mal ein Entführungsfall irgendwie von einer Jugendlichen oder irgendwo, wo die Yellow Press die Zugriff auf die Mailbox des Entführungsopfers hatte. Und ich glaube, das Mädchen war schon lange tot und die haben immer wieder Nachrichten gelöscht von der Mailbox, damit die Eltern da weiter was draufsprechen.
Ich erinnere mich an, ist Jahre her. Ja, doch, das kann sein. Ja. Uiuiui.
Also da wird einem, ja, also da lobe ich mir fast unsere Bildzeitung. Das ist ja da grundlegender Qualitätsjournalismus dagegen. Ne? Also obwohl, wenn man sieht, was da alles als Chefredakteur,
ja, ich wollte gerade sagen,
ausgeschwitzt wurde in letzten Jahrzehnten, da waren schon auch Schnauzen dabei, ey, meine Fresse. Naja. Sympathielevel zwischen Bernd Höcke und Pol Pot. So ungefähr. Naja.
Ja, Julian Reichelt ist auf jeden Fall schon, wo wir jetzt gerade von fehlender Ethik und Moral gesprochen haben, ist auf jeden Fall das Gesicht, das, was mir da in den Sinn kommt. Und dann wird nur schlecht.
Das ist natürlich die Spitze der Entwicklung, ne? Der Dekadenz.
Ja. Das Schlimme ist, dass solche Leute ja auch nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Die sind dann irgendwo, haben die immer eine Zitze, an der sie nuckeln können. Und das
ich weiß nicht, vielleicht machen die es wie Erich Mielke früher, dass die einen Tresor haben, wo ein Aktenkoffer mit bestimmten Informationen und Akten über Leute drin sind, die ihn mal an die Karre pissen könnten oder die für ihn nützlich sein könnten und dann.
Aber das hieß ja, dass er im Vorfeld ein guter Journalist hätte sein müssen, um diese Informationen zu sammeln.
Also, dass er, wie soll ich sagen, bei der Informationsbeschaffung ein Machtbewusstsein an den Tag legt. Ich weiß nicht, wie weit das journalistisch getrieben ist, aber ich glaube, also solche Leute, ja, die Ist auch egal. Ey, ich habe jetzt keinen Bock, über Julian Reichelt zu reden.
Der Punkt ist, in dem Business, in dem er arbeitet, werden keine News herausgefunden, sondern News erfunden und damit dann versucht, irgendwas zu kreieren. Der Mann ist doch im Endeffekt jetzt halber Propagandaminister für die AfD geworden mit den Inhalten, die er verbreitet.
Ist das, was macht der jetzt eigentlich? Wollte ich gerade fragen.
Ja, der macht doch hier diese Achtung Reichelt-Show für so. News. Diesem neurechten Nachrichtenorgan, sage ich mal.
Okay.
Das lohnt auf jeden Fall, sich da mal mit auseinanderzusetzen, aber ich habe da gerade einfach noch keinen Bock dazu gehabt. Also, weißt du, irgendwo will man ja auch noch Mensch sein, aber.
Ja.
Aber ein schönes Gefühl, mit dem wir in diesem Podcast starten. Hallo, Mike.
Ja, hallo, begrüßt. Hast du heute ein Fleischerhemd an? Sieht ein bisschen so aus.
Ich bin heute mal optisch ein bisschen FDP-lastiger unterwegs, aber das liegt daran, dass ich gleich zum Notar muss. Natürlich muss ich mal wieder eine Firma gründen, Mike. Das ist einfach. Aber ich habe mir einen lustigen Namen für einfallen lassen.
Okay.
Genau.
Na dann. Bin ich gespannt.
Können dann die ganzen Investigativjournalisten, die mir demnächst auf den Fersen sind, können sich das dann gerne zusammen googeln.
Ah, okay. Aber also als Hallenser mit FDP-Hemd, da musst du doch eigentlich noch einen gelben Polunder drüber ziehen, oder?
Damit ich erkannt werde in Halle, weil sowas so selten ist, meinst du? Nee, die denken sonst, also ich gehe einfach so
FDP und Halle, da denke ich an den gelben Polunder von Hans-Dietrich Genscher, ganz klar.
Der hatte einen gelben Polunder?
Alter, das war jahrelang das Markenzeichen deutscher Außenpolitik. Jetzt ist es der Leopard 2 A6, aber früher war das ein gelber Polunder, auf jeden Fall. Von Hans-Dietrich Genscher. Die älteren Hörer unseres Podcasts werden sich erinnern können. Auf jeden Fall. Also das schockiert mich jetzt ein bisschen.
Das ist interessant. Also diese Polunder-Geschichte, keine Ahnung. Das ist mir tatsächlich nicht bewusst.
Naja, werde ich dir mal einen zukommen lassen. Ein Apolder Strickwarenunternehmen hat die nämlich mal nachproduziert.
Was auch in Apolda produziert wird, ist Filinchen.
Ja, da fahre ich jeden Tag dran vorbei, wenn ich ins Studio fahre.
Mhm. Ich wollte mal auch was droppen, wisst ihr, dass ich auch mal zeigen kann, dass ich auch was weiß, ja.
Sorgt immer ein bisschen für Kopfkratzen bei mir, weil es ist so 50 Meter Luftlinie von einer Hundefutterfabrik in dem Industriegebiet.
Vielleicht kann man das gut kombinieren. Also mal, vielleicht sollten die mal ein Joint Venture gründen.
Denke ich auch.
Dass eine Nährschnitte. Hundefutter zwischen zwei Filinchen.
Da werden Produktionsabfälle hin und her geschoben.
Wow.
Nee, ich hab nur so ein bisschen wunden Punkt, weil ich Filinchen immer geliebt habe als Kind, aber dass da leider keine richtig vegane Variante davon gibt. Deshalb habe ich so ein bisschen Brass.
Aber wieso ist das nicht vegan?
Keine Ahnung, scheinbar manchen sie Milch rein für die EU-Subventionen, ich weiß es nicht.
Das ist ja skurril, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja. Ich informiere mich, also das sind die zwei Sachen, die Filinchen und Knusperflocken von Zetti gibt es auch nicht vegan. Also sobald es Knusperflocken vegan gibt, ist mein Leben offiziell im Arsch.
Ja, also das wäre für mich auf jeden Fall ein weiterer Grund, nicht vegan mich zu ernähren. Ohne Knusperflocken wüsste ich gar nicht mehr, welche Süßigkeit ich zu mir nehmen sollte. Das ist so mein...
Echt mega,
auch mein Schwächepunkt, das ist echt.
Welche, die weißen, die normalen oder die zartbitter?
Ja, ganz normal.
Ganz klassisch. Ganz klassisch. Okay. Ich kenne ja auch nur die klassischen. Also als ich...
Da gab es den Schnickschnack schon nicht.
Die noch gegessen habe, da gab es so einen Schnickschnack gar nicht. Ne? Da gab es auch nicht so eine fancy Verpackung irgendwie. Das habe ich im Betriebskonsum, ich hätte fast gesagt, mitgehen lassen. Vom Taschengeld eingekauft.
Das gab es dann in so einer normalen weißen Papiertüte, so mit einer Kelle reingeschüttet, ja.
Nee, ich glaube nicht. Aber wenn du bei uns im Gemüseladen, bei Gemüse Schulz im Blankenhain...
Gab es Knusperflocken.
Nee, wenn du Sauerkraut kaufen wolltest, musstest du deine eigene Plastiktüte mitbringen. Das weiß ich noch. Da haben die mich nämlich mal heimgeschickt, weil ich keine Tüte mit hatte.
Ich wurde gestern im Laden angeschrien, weil ich keinen Korb mitgenommen hatte.
Oh, von wem? Vom Personal oder
vom Personal? Von tatsächlich mal nicht von einem Blockwart, aber vielleicht habe ich mich mit allen schon gut genug gestellt, dass ich da nicht angeranzt werde. Oder ich gucke finster genug, wenn ich da in meinem langen Mantel vorbeischneie. Ja, einfach nur mal schnell Tiefkühlbrötchen geholt, ja. Einfach nichts von der Welt wissen wollend und der Welt auch nichts tun wollend, ne? Also völlig in einem neutralen, unbeeinflussten und unbeeinflussenden Zustand da durchgeweht. Und
dann wird in einem unbeeinflussenden Zustand, das gefällt mir die Formulierung.
Ne, einfach so durch die Matrix geglitscht, ne? Ich will niemandes Tag beeinflussen und dann wird man da so rüde rausgerissen.
Tja,
und der weiß, nach mir dann auch, ne? Der ist vielleicht dann doch von mir beeinflusst worden. Vielleicht hat er das gesehen, dass ich ohne Korb da rein bin und hat gesagt, aha, es gibt kein Gesetz.
Also würde mich mal interessieren, ob da in der Geschäftsordnung oder in AGBs steht, dass du da einen Korb haben musst irgendwie, ob das zum Abschluss des Vertrages, des Kaufvertrages, den du da anbietest, irgendwie. Wäre eine interessante juristische Frage.
Ja, das ist so ein Ritual, das sich halt durch die Obergrenze der Leute, die in dem Laden während Corona haben sein dürfen, ergeben hatte. Und wie viele andere Dinge, die sich dann eingeschliffen haben, haben die halt scheinbar niemals aufgehört, das so durchzusetzen.
Ach so.
So, was halt, also es ergibt halt gar keinen Sinn, aber gut, wenn man da auf dieser, es hat so zu sein, weil jemand hat mal gesagt, dass es so zu sein hat und berufen wollen da drauf, dann mache ich halt mit. Gut.
Ja, also großer Supermarkt oder so ein kleiner Nahkauf?
Irgendwo. Nee, ist ein Edeka. Aber Edeka ist ja auch Nahkauf. Ha.
Keine Ahnung. Das ist am Ende nicht irgendwie alles Metro und was weiß ich, wie die zwei Konzerne heißen. Nee, Edeka, Rewe und Metro, oder? Ich weiß nicht. Aldi. Kaufland. Also ich muss Kaufland noch mit erwähnen.
Nee, Kaufland und Lidl gehören ja zusammen. Ja, Schwarzgruppe.
Aha, okay. Wusste ich nicht. Steht das auf den Überweisungen, die du kriegst, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich mache ja regelmäßig Werbung für Lidl bei Rock am Ring. Das ist ja der einzige Grund, zu Rock am Ring zu fahren. Also das klingt jetzt so böse, aber das meine ich komplett ernst. Ich weiß nicht, wie man als normaler Besucher tatsächlich Rock am Ring feiern kann.
Ich weiß es nicht. Ich war noch nie als normaler Besucher bei Rock am Ring oder Rock im Park. Ich war immer nur in Bandfunktion irgendwie unterwegs. Vorher war das nicht so mein Beuteschema. Das Festival, als sie sich so ein bisschen mehr Metal geöffnet haben, waren wir da schon als Band unterwegs.
Und ja, es gibt ganz coole Campingflächen, aber nicht alle. So, also wenn du da unterhalb der, also so in der Richtung dieser Burg campst, sage ich jetzt mal, ist das ganz idyllisch. Aber dann latschst du ja trotzdem die ganze Zeit auf Asphalt und stehst die ganze Zeit auf Asphalt und bist immer von allem super weit weg. Na, wobei die Metal-Bühne, es geht eigentlich. Da steht man eigentlich immer weit vorne. Und die haben ganz coole Acts. Aber so den ganzen Tag auf Asphalt rumlaufen, zumindest für mich ist das nichts. Ich krieg dann einfach hart Rücken und hart Knie.
Na gut, da hattest du ja letztes Jahr in Wacken keinen Rücken, ne?
Das stimmt, aber da war ich auch noch ganz kurz. Da bin ich ja nur für dich hingekommen.
Für rückenkranke, ideale Bodenverhältnisse gewesen. Wenn man Wasserski dabei hatte. Naja, ich habe echt das Gefühl, wenn ich mir so mein Feed angucke in sozialen Medien, ich bin irgendwie der Einzige, der nicht auf Vernamm in USA oder in Miami bei diesem 70.000 Tons of Metal ist. Das ist völlig unfassbar. Ich bin ja der Einzige, der hier noch im grauen Deutschland rumhockt. Also meine ganzen Bekannten, weiß auch nicht, was die dieses Jahr irgendwie, alle sind sie alle in die USA ausgeflogen.
Ja, die sind offensichtlich alle nicht mehr umweltbewusst.
Erstens dann, aber das verursacht bei einem so ein Gefühl, wenn du auf einmal wirklich von deinen ganzen alternativen Zeckenkumpels Posts aus den USA siehst, da hast du so typisch den Reflex, habe ich irgendein Wahlergebnis verpasst oder so, bin ich zu spät zum
Exodus.
Zum Exodus. Deswegen, also ich will auch ins Exil. Nee, will ich nicht.
Ich habe gehört, der künstlerische Schaffensprozess ist da so gut.
Naja, bei manchen nicht. Hast du Saale-Orla-Kreis Wahl mitbekommen hier in Thüringen?
War ein knappes Ergebnis, hä?
War, der Herrgott hat's gerichtet.
Herrgott.
Ne? Herrgott, ich habe leider, also das war allen Journalisten, glaube ich, zu blöd. Ich dachte, ich sehe mal so eine Überschrift. Aber ganz ehrlich, wenn der, was ist denn der? Ich glaube, da war der Landesgeschäftsführer oder irgendwie sowas bei der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag oder so. Also jemand, der in führender Position mit der AfD schon zusammengearbeitet hat bei Gesetzgebungsprojekten, kann ich mich nicht wirklich freuen, wenn so einer die Wahl gewinnt, auch wenn es gegen den AfD-Typen ist. Ne? Das ist wieder
typisch thüringische
Problem. Ne? Aber Saale-Orla-Kreis, muss ich ehrlich sagen, ist ein schwieriger Wahlkreis, was das angeht. Ich hätte nicht erwartet, dass da der AfD-Kandidat unterliegt. Also.
Gab das da jetzt, also wie sahen denn diese Hochrechnung im Vorfeld aus, vor ein paar Wochen? Gab's denn da schon irgendwie so?
Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jemand
Prognosen
für einen Saale-Orla-Kreis einen Computer anmacht und eine Hochrechnung startet. Ganz ehrlich, also keine Ahnung, ob es da Umfragen gab. Sicherlich irgendwie sowas, aber es ist gar nicht so am Rand in Thüringen, aber es ist so im Bewusstsein der Leute in Thüringen relativ weit draußen, ja. Ähnlich wie Sonneberg, so.
Naja, alles, was nicht Jena in Erfurt ist.
Ja, gut, Weimar Land ist noch relativ
zentral. Das liegt ja Gott sei Dank dazwischen.
Das stimmt, ja.
Profitiert also von der Zentralität der anderen Orte.
Ja, es ist in Thüringen wirklich so eine Achse, die sich da...
Ja, es ist halt ein Tal, ne? Also
Gera, Jena, Erfurt und dann Rinder bis Eisenach. Ist ja alles so auf einer Perlenkette fast.
Naja, gut, okay, also zwischen Gera und Jena ist ja schon nochmal viel wenig.
Landschaftlich meinst du?
Na, Eisenberg, was kommt
da
noch? Na
gut, Eisenberg ist ja nördlich da A4 dann. Also, was zwischen Jena? Ja, nee, da kommt Stadtroda noch. Ja, aber so viel zur thüringischen Geografie, Topografie. Aber wie ich schon sagte, Burg Posterstein, ne, liegt ja dazwischen. So, da kann man mal abfahren und sich das angucken.
Das ist auch ein Bollwerk auf jeden Fall.
Es ist nicht so, dass es landschaftlich da nicht schön ist, die Ecke, um Gottes Willen.
Na, und da gibt es dann ja auch noch Keramik.
Na gut, wo gibt es in Thüringen keine Keramik? Meinst du Bürgel oder wo?
Bürgel, ne? Der Keramikort schlechthin.
Bürgel in Thüringen, Bürgel geschrieben.
Jeder ostdeutsche Haushalt hat doch Bürgler Keramik.
Ich glaube auch, ja, das war so eine Art Zahlungsmittel in der DDR, so wie Lauscher Glaswaren, genau, oder irgendwie sowas, solche regionalen Preziosen, mit denen man, also keine Ahnung, da gab es bestimmt einen Umrechnungsindex, wie viel Sack Zement oder wie viel Paletten fließen, wie viel Steingut aus Bürkel oder Töpfer waren aus Bürkel, das waren. Gibt da aber wirklich schöne Sachen. Also so eine blaue Milchkanne mit weißen Tupfen drauf, so, das ist für mich wirklich immer noch der Begriff von keramischer Heimeligkeit.
Ja, das ist halt der Punkt, dass es halt durch diese Heimlichkeit halt sehr uncool ist. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn hier irgend so ein Wessi diesen Podcast hört und der das sieht, dann findet er das vielleicht schön. Um das mal, um diese Werbung für Bürgler Keramik hier noch abzuschließen, ja?
Ja, also kann man mal hin. Ist aber ein bisschen nördlich da A4.
Ja, ist in der Nähe von Lederhose. Der ein oder andere, der vorbeigefahren ist, wird sich erinnern.
Ja, Lederhose ist dann aber südlich der A4. Ne? Egal. Aber.
Na, aber Lederhose ist ja quasi eine Abfahrt auf der A9.
Nee, genau. Ja. Genau. Ja. Die fährst du dann Richtung Norden, aber es ist vorm Hermsdorfer Kreuz, was ja die Kreuzung mit der A4 ist. Dort bitte langsam fahren, nicht geblitzt werden am Hermsdorfer Kreuz.
Also wer noch am Hermsdorfer Kreuz geblitzt wird, also der hat es einfach nicht verstanden. Also und ich wirklich regelmäßig werden vor mir Leute geblitzt. Ich denke mal, Leute, die Blitzer stehen da seit wie viel, 30 Jahren?
Ich glaube, das war der erste Blitzer Deutschlands 1932 oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber dort in der Nähe ist tatsächlich die erste Autobahnraststätte Deutschlands.
Ne? Die hat aufgegeben.
Die, ich sag nur, aber ja. Die ist dort historisch belegt. Vielleicht gräbt man sie mal wieder aus.
Die deutsche Bürokratie hat die vernichtet. Oder,
ach so.
Diese ganze, da hat ja Böhmermann jetzt einen Beitrag drüber gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Beitrag heute erwähnen würde über Tank und Rast und das Raststättenmonopol. Das hat damit bestimmt auch zu tun.
Ach, okay.
Die Verdrängung dieser armen Frau und ihrer Raststätte.
Das war dieser Bratwurstzaun da,
ja,
oder?
Ja, das war der Bratwurstzaun.
Das war auch in der Thüringer Verwaltungsgerichtsbarkeit ein Quell ewiger Freude. Also ich glaube, war da, ich weiß nicht, ob das, also das glaube ich fast beim Bundesverwaltungsgericht gelandet oder so, auf jeden Fall, ich glaube bis zum OVG. Krass, also sehr, sehr, sehr skurril. Ne? Also da musste man wirklich anhalten, an einem Glöckchen klingeln und ein Bratwurstkörbchen. Und da, was weiß ich, also warum ich als Veganer das überhaupt weiß. Aber es wurde halt in der Thüringen-Journal und so, wenn man sich sowas mal anguckt.
Ja, wenn es um die Wurst geht in Thüringen, dann ist es doch das Gesprächsthema schlecht.
Dann wird's wirklich emotional. Und das war emotional, das kann ich dir sagen.
Auf jeden Fall kann man diesen, kann man die erste Raststätte Deutschlands erwerben für, ich weiß nicht, 350.000 Euro oder so.
Okay.
Steht zum Verkauf, nur es ist halt keine Raststätte mehr. Kannst du nicht machen. Ist halt nur ein Autobahn nahegelegenes Grundstück mitten in Thüringen im Wald. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Wie unattraktiv soll ein Gebäude sein?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht tut's ja irgendein kaputter Streamer als Studio.
Ja, es geht nicht, weil das ist ja so laut. Das ist ja eine Autobahn.
Ach so, stimmt. Also, sonst hättest du es schon gekauft oder was?
Nee, ich wollte ja einen Wasserturm.
Ah ja, das hast du erzählt, ja. Ja. Da war wo in der Lausitz, ne?
Oder? Ja, ja, richtig.
ein Wasserturm in der Lausitz. Na, Bingo.
Das wäre auf jeden Fall ein guter Titel für einen Schlagersong.
Ein Wasserturm in der Lausitz.
Nicht?
Kauf mir einen Wasserturm.
Kauf mir einen Wasserturm in der Lausitz. Na, wenn man so Fun-Schlager machen würde. Mike, wollen wir vielleicht Fun-Schlager zusammen machen? Du spielst Gitarre und ich tue so, als ob ich singe?
Also ich glaube nicht, dass du da gegen Giganten wie Christian Steifen oder sowas noch einen Stich machst. Ich glaube, da ist alles gesagt. Also da ist alles gesagt in dem Genre. Also gibt's cooles Zeug. Wobei ich ja manchmal so Schlager gar nicht so sehr abgeneigt bin, weil das auch noch so eine Reminiszenz ist. Also wenn ich mit meiner Oma die Hitparaden früher geschaut habe und so. Wenn da manche Sachen so aufploppen, meine Frau ist auch immer völlig geschockt, dass ich noch so Sachen wie Bata Illich und was weiß ich, das kenne ich alles, kann ich alles mitsingen. Alles so 70er, 80er Jahre Schlager. Also richtiger Schlager. Also,
das war ja auch noch gut damals.
Das war ja auch noch richtiger Schlager. Nee, ganz im Ernst, heute ist das ja eigentlich Rummelbums Techno mit irgendeinem beschissenen Beat drunter. Und dann kräht da irgendeine Tante, die sie in der Disse an der B88 aufgesammelt haben.
Am Bratwurstzaun. Model Scouting am Bratwurstzaun. Ich denke, das ist ein sehr guter Titel für diesen Podcast.
Finde ich auch. Solltest du machen. Du hast mich die letzten beiden Male gar nicht zu meiner Meinung zu deinen Titeln gefragt, aber mal ohne Scheiß, ohne dass wir drüber diskutiert haben, kam da jedes Mal Titel raus, wo ich sowieso gesagt hätte, ja geil.
Ne?
Von daher, manchmal ist da Diskussion auch irgendwie.
Nee, ich muss dich nur zu Rate ziehen, wenn ich mir nicht sowieso sicher bin, dass ich deine Vorstellung gerecht werden kann, Mike.
Meine Vorstellung, als ob die da eine Rolle spielen. Also meine Vorstellung ist, dass der Titel möglichst viele Klicks generiert.
Wow, so weit ist es gekommen, ja. Apropos viele Klicks generieren, jetzt also mal hier eine Frage an alle unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss mal ganz kurz husten, Moment.
Mach die Kippe aus.
Das war nicht die Frage. Die Frage ist, genau, passend dazu, wie fändet ihr denn das, wenn wir da einfach jetzt hier ein Videoformat draus machen, hä?
Woraus?
Na, hier aus dem hier. Ich stelle das mal als Frage rein bei Spotify. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Mhm. Da könnt ihr mal drüber abstimmen, ob ihr das interessant findet oder nicht. Unsere Larven da zu sehen. Zu dem, was wir da sagen. Weil dann versteht man manchmal vielleicht auch Ironie ein bisschen besser.
Das stimmt. Und mir ist beim Schneiden vom letzten Podcast aufgefallen, du antwortest mir auch öfter mal mit Gestik.
Naja, irgendwelche rüden Gesten so von wegen.
Nee, gar nicht so rüde Gesten, aber es, zum Beispiel bei manchen Sachen erläutere ich was etwas unsicher und du stimmst mir dazu und im nächsten Moment
glaub dem kein Wort.
Rede ich dann mit dem Brustton der Überzeugung und das sieht man nicht und
ja,
das hört sich dann auf der Tonspur total komisch an, weil das, also wirklich, das ist wirklich interessant, dass also ich pass auf, ja, wenn du die große Fresse hast, ich schenk dir mal 2-3 Stunden von Ams und Aber Ams, die ich immer rausschneide. Da schenke ich dir mal eine Festplatte voll, mein Freund, zum Geburtstag. Da kannst du zum Einschlafen hören.
Das wäre ein geiler Extra-Podcast. Einfach nur Ams, 1,5 Stunden.
Oh ja, oh ja.
Also oder bei mir oder sind dummes das dann, Lachen. Dummes Lachen, das wäre auch...
Dummes Lachen. Und bei mir wäre dann das Äquivalent, was ich ganz oft rausschneide, wie soll man sagen, sage ich ganz oft. Und ich habe auch so ein paar Phrasen, die ich öfter mal rausschneide, sonst klingt das total blöd. Ja, ne, schneide ich von mir auch immer mal raus. Und da sind immer noch genug im Podcast. Was nervt euch denn eigentlich bei unserem Gelaber am meisten?
Das ist problematisch, Mike. Wir können nicht 2 Fragen gleichzeitig stellen.
Ach so.
Naja, also ich kann bei Spotify so eine Frage einstellen, die sie beantworten können.
Ah, okay.
Aber nicht 2, aber versucht einfach 2 Antworten zu geben. Wenn ihr richtige Podcast-Pros seid, gebt ihr jetzt einfach die Antwort auf beide Fragen.
Hm.
Und egal,
dann müssen wir wenigstens, dass er zugehört hat.
Genau.
Die erste Frage finde ich schon geringfügig wichtiger, ja. da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja.
Aber ey, du bist heute energetischer, obwohl wir früher dran sind.
Ich bin krank, Mike.
Du bist krank, echt?
Ich bin krank, ja. Also ich lag seit Donnerstag flach.
Oh. Wie jetzt erkältungsmäßig, also deshalb hast du gehustet.
Also eben. ich habe tatsächlich jeden Tag andere Symptome. Also keine Ahnung. Mhm. Gestern hatte ich auch zwischendurch mal ein bisschen Magen-Darm. Da dachte ich so, hä?
Schön. Weißt du, was ich die Nacht geträumt habe?
Wie kommst du von dem einen zum anderen? Das tut mir leid für dich.
Ich habe die Nacht geträumt. Man weiß nicht, was ich von der Nacht hinter mir habe. Ich habe die Nacht geträumt. Scheinbar, wie ich vorhin erzählt habe, viele Kumpels bei mir sind bei diesem in Miami beim 70.000 Tons of Metal. Und da habe ich geträumt, ich bin irgendwie an einem coolen Strand. Und hörst du das Meer in Wellen, die Brandung so ranrauschen? Mm. Und denk doch so im Halbschlaf, hä? Irgendwie, und dann wache ich auf und merke, dass das nicht das Meer ist, sondern mein kleiner Sohn, der mich ankotzt.
Nein!
Ja.
Ach du Scheiße.
2:45 Uhr nachts, ja. Und so viel, also zum Thema Magen-Darm. Da war irgendwie so ein bisschen unruhig, da haben wir uns ins Bett geholt und dann hat er sich scheinbar gerade zu mir zur Seite gedreht, als dann, so sah das aus. Und ich habe noch geträumt, es ist Wasser. Schön. Und
ich verstehe, warum du mit dieser Sehnsucht auf die 70.000 Tons in diesem Podcast gekommen bist, ja.
Genau, und oh, dann Mann. war gegen 3.30 Uhr war dann irgendwie alles sauber gemacht, alles wieder am Schlafen, alles schön irgendwie. Da hat sich dann der zweite gemeldet und auch gekotzt.
Was?
Ja.
Oh Mann, Mike, das tut mir echt leid, ja.
Also mit anderen Worten, ich bin seit 3 Uhr morgens wach, deshalb war das hier auch überhaupt kein Problem für mich, heute ein bisschen früher anzufangen. Ich bin quasi schon, habe schon einen Arbeitstag hinter mir sozusagen. Ja, So sieht's aus, aber toi, 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 bei mir gibt's noch kein Magengrummeln irgendwie. Aber ist schon hässlich sowas.
Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist relativ schwierig, wenn man zweimal angekotzt wird, dem dann zu widerstehen. Vor allem, also ich wäre ja völlig aufgeschmissen, weil ich würde dann einfach mitkotzen. Das würde ich, glaube ich, nicht verkraften.
Und war bei mir früher auch so, aber irgendwie, wenn es die eigenen Kinder sind, das ist so, weiß ich nicht. Da habe ich mir dann nie Gedanken drum gemacht.
Vielleicht, weil der Instinkt dann sagt, jetzt muss man sich kümmern, jetzt hat man keine Zeit, selber zu kotzen.
Wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Es gibt Angenehmeres zum Wegwischen und Abduschen und so, ne? Ganz klar. Aber ist so vom Ekelfaktor kein Problem für Eltern. Also kenne ich eigentlich niemanden, der da einen Würgereiz hat, außer irgendwelche kompletten Vaterkarikaturen, die sich nie um irgendwas gekümmert haben. Das gibt's natürlich auch, dass da Leute beim Windelwechseln Würgereiz haben. Aber gut, will ich jetzt nicht verurteilen. Vielleicht ist das bei manchen Leuten so.
Also womit
ich aber Windeln haben wir zum Glück hinter uns.
Womit ich überhaupt nicht klarkomme, ich hoffe, das passiert demnächst jetzt nicht auch noch on top, womit ich nicht klarkomme, ist Katzenkotze.
Katzenkotze?
Katzenkotze. Oh, das ist übel.
Ich hatte eine Katze. Das war keine Katze.
Nee, aber diverse Freundinnen hatten immer Katzen. Eine hat mir mal auf die Schuhe gekotzt.
Schön. Ja, besser als in die Schuhe pinkeln. Also Katzenkotze ist ein großes Ding. Wir haben ja jetzt auch zwei kleine neue Berufsterroristen bei uns zu Hause eingeführt. Die sind jetzt immer mal am Probieren, was kann man essen, was kann man nicht essen. Und da kotzt man schon auch immer mal rum. Würden sie das essen, was ich ihnen zu essen gebe? Aber das ist ja so wahnsinnig uninteressant, ne?
Ja,
da kann man schon auch mal lieber Grünpflanzen oder Lego-Steine oder was weiß ich.
Ich wollte gerade sagen, was machst du da eigentlich
Schnürsenkel.
Mit
Lego? Was sagst du?
Kannst ja eigentlich gar kein Lego haben mehr im Haus, oder?
Es geht. Also, wie gesagt, die Lego-Sachen, die ich Kinder gesichert habe, das ist dann auch katzensicher. Das ist schon okay. Da gibt's Lego, was geopfert werden muss.
Opfer-Lego. Mike, es tut mir sehr leid, dass du dann heute diesen Podcast in diesem körperlichen und geistigen Zustand ertragen musst. Jetzt erschließt sich mir auch, warum du so müde reingestartet bist, ja, und wir uns noch gar nicht richtig begrüßt haben. Jetzt habe ich natürlich sehr viel mehr Verständnis für dich.
Ja.
Und vielleicht wirklich deswegen so fit und wach im Vergleich zu dir, obwohl ich gerade Eiter rieche. Ich möchte es gar nicht so weit ausschweifen.
Du riechst Eiter?
Ich rieche Eiter. Ja, es ist super eklig. Es ist schlimm.
Wie Deibel, was hast du, einen dicken Pickel in der Nase? Oder
nee, also Nasennebenhöhlenentzündung. Ich bin da ein bisschen anfällig dafür. Ich hatte auch schon mal als Teenager hatte ich mal eine Stirnhöhlenvereiterung und die war so schlimm, dass das ganz kurz vor OP war. Aber ich es dann noch irgendwie gerade so lösen konnte. Das ist schlimm. Vor allem, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben Eiter riechst, so. Also du denkst, naja, vielleicht liegt es daran, dass du Schnupfen hast, du hast halt irgendwie verstopfte Nase und es riecht komisch. Nee, Freundchen, das ist schon mehr als das so. Und da hatte ich da 2 Wochen irgendwie zunehmende Kopfschmerzen. Und dann sind wir mal zum HNO gegangen und meinte so, das ist jetzt gefährlich. Also entweder sie kriegen das in den nächsten Tagen hin oder wir haben dann einen Termin.
Scheiße,
weil das kann ja dann
auch nicht hören als Kind. Ne?
Das kann ja dann durchbrechen ins Hirn. Ne?
Also ja,
das,
ja.
Das ist ja wirklich.
Da dann, ja. Oh, Kacke. Nee, so schlimm. Also ich hab einen Kumpel, der ist Gitarrist bei einer Band namens Eiter. Feinster Grindcore, kann ich nur empfehlen. Nee, so schlimm war es bei mir noch nicht. Ich habe eine Mittelohrentzündung zu bieten. Oder ansonsten, also wenn bei mir sich sowas andeutet, ich bete dann immer zu Sankt Sinopret. Das hilft mir eigentlich ganz gut.
Ja, also Sinopret, also generell Tonsipret, Sinopret, Bronchipret. Kenne ich alles.
Interpret.
Kenne ich alles.
Wild ist ein Kombipräparat für Leute wie dich.
Wildpret, das hilft auch. Nee, also es ist echt so, ich kenne das alles, bin da mit aufgewachsen.
Oh, die Krankengeschichten, ey, wie die alten Leute. Ey, ich will es nicht beschreien, toi, 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 ich klopfe mal auf Holz, aber ich bin echt jetzt durch die letzte Erkältungssaison ganz gut durchgeschlittert. Also
ich erzähle mir das auch immer und dann weist mich meine Freundin zurecht, erinnerst du dich nicht mehr daran, wie du vor 2 Monaten auch ein paar Tage genervt hast? Ja.
Also ich kann mich, also wirklich jetzt ohne Scheiß, fast monatelang an keinen Podcast erinnern, an dem du nicht irgendein Zipperlein hattest.
Danke.
Also mindestens ein Kater von irgendwelchen.
Ein Kater?
Tschechland-Ausflügen oder
ein
so.
Ich ein Kater?
Ja, nee, das war kein Kater. Du warst noch so weich und durchgewalkt von deiner Spa-Tour.
Das war doch was Positives.
Ja, aber nee, ich hatte dich da auch noch so matt vor Augen, ja. Stimmt.
Na, manchmal bin ich halt müde, weil ich noch bis 2 Uhr nachts gearbeitet habe, Mike.
Das ach so.
Kannst ja, du mir doch jetzt nicht vorwerfen hier.
Nee, um Gottes Willen. Apropos Arbeit, wo bist du denn jetzt gerade dran?
Gerade beschäftige ich mich mit den Veränderungswünschen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Oh, okay. Ja, na, da war neulich in Erfurt vor Kika und MDR war da auch einiges los, ja.
Also Bauernprotest, ne?
Oder nee, ich glaube,
mit Bauern irgendwie.
Ja gut, das kann sein. Ich meine, die sind ja mittlerweile überall, haben die irgendwie einen Trecker dabei. Ich weiß nicht, ob es beim Demo-Zubehör kannst du wahrscheinlich mittlerweile einen Fendt mieten für eine Tagesgage.
Weil 50 Leute oder ein Trecker, das für die Effizienz.
Ja, auf jeden Fall. Und was gibt es da Veränderungswünsche? ZDF und ARD zusammenlegen und den Sender dann verbieten? Oder?
Ja, na ungefähr das. Ungefähr. Das ist ja eh alles abgelehnt worden. Ja. Also dazu dann en Detail in meinem Video. Das,
alles klar.
Ja, da möchte ich noch nicht spoilern.
Ja, aber wenn man mal so, wie soll man sagen, Projektvorschläge oder Formatdiskussionen oder so mit der ARD-Welt hatte oder irgendwie, es gibt da schon auch echt alte und verknöcherte Strukturen, die da nichts richtig mehr einschätzen können. Ne? Also, dass da Reformbedarf ist, das will man ja nicht abstreiten, aber jetzt natürlich nichts im Sinne von abschaffen.
Ich würde sagen, das Problem ist halt das Problem, dass wir überall auch ansonsten in Deutschland haben, bei staatlichen Themen, dass halt aus, weiß ich nicht, Sicherheitsdenken, also einem gefühlten Sicherheitsdenken, irgendwelche Regularien existieren und Überbauten existieren, die das Ganze so kompliziert und arbeitszeitvernichtend und überbordend machen, dass es einfach nicht effizient und modern sein kann. Und dass deswegen extrem viel Ressourcen in Kanälen verschwinden, die nichts damit zu tun haben, dass da tatsächlich am Ende was gesendet wird. Ich glaube, das ist das Problem, dass da in der Verwaltung und den ganzen Verwaltungsprozessen so viel Arbeitszeit einfach vernichtet wird, wo es nicht hätte sein müssen. So, und ich mache jetzt hier erstmal Schlussstrich, sonst spoilere ich dann zu viel, ne? Alles andere später diese Woche in meinem Video. Aber das ist natürlich echt immer der Kasus Knaxus und alle Politiker immer so, ja, und wir bauen die Bürokratie zurück und dann wird es einfach immer noch mehr Bürokratie. Ich weiß nicht, Mike, wo soll das alles noch hinführen?
Ja, das Problem mit Bürokratieabbau wie soll man sagen, in Anstalten öffentlichen Rechts oder im öffentlichen Sektor ist, du hast da ja, ist beim Rundfunk auch so ähnlich, also da gibt's ja aus der guten alten Zeit Leute, das sind ja wirklich fast Beamte, ne, die da fest angestellt sind oder auch im Beamtentum, in Ministerien und so weiter, wenn du da Bürokratie abbauen willst, du musst halt die Leute irgendwo, du kannst sie ja nicht degradieren oder entlassen oder irgendwas oder im Rahmen ihrer Verwendungsbreite, wie es im Beamtendeutsch heißt, irgendwo musst die halt woanders hinschicken, was ihrer Position entspricht, ne? Und dann werden halt Kommissionen und neue Abteilungen und neue Referate und was weiß ich irgendwie gegründet und das ist im Prinzip genau das Gegenteil vom Bürokratieabbau. Das ist eine Umstrukturierung, wo du die gleichen Elemente trotzdem irgendwie unterbringen musst, ne? Und gerade beim Fernsehen, beim Öffentlich-Rechtlichen, habe ich, also das ist meine völlige Laienmeinung, ne, habe ich irgendwie den Eindruck, da gibt's so zwei Arten. Da gibt's alteingesessene, Festangestellte, so Fernsehfossile, so nach dem Motto. Das haben wir schon immer gemacht, ja. Und Sklaven, die wirklich wie Scheiße behandelt werden. Ja. Ne? Da gibt's Begriffe wie Arbeitnehmerähnliche Anstellung oder so, weil da frage ich mich immer, was ist Arbeitnehmer ähnlich? Haben die nur einen Arm, sehen aus wie ein Arbeitnehmer, aber da fehlt irgendwas oder zwei Köpfe, sieht so ähnlich aus wie ein Mensch oder also das ist das Problem, ne? Und das wird dann immer mit der Begründung gemacht, ja, ne, damit wir flexibler sind und damit das eben nicht so verknöchert oder irgendwie sowas. Dabei sind da Leute, die da Energie und Hirnschmalz, die wieder eine goldene Zeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens starten würden mit ihrem Esprit, ne? Die sind eigentlich immer nur auf dem Sprung und auf der Suche nach einem festen Job in der Branche.
Ne? Ja, also
den Eindruck habe ich so.
Also wir haben auch Leute so, also mir wurde auch geschrieben, wie das so ist, da zu arbeiten in Rundfunkanstalten. Also es ist jetzt nicht so, dass am Ende die Leute alle irgendwie Luxuskarrieren haben und Luxusleben haben, sondern da ist schon echt viel Verschleiß auch aufgrund von
absolut Verschleiß, Zeit Selbstausbeutung, ja. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das funktioniert halt wirklich über den hohen Anspruch der Leute, die da was produzieren, gewürdigt werden die dafür oft nicht. Ne?
Und doch vor allem, von mir. Fühlt euch von mir gehört. Ich bin absoluter Arte Ultra.
Aber es gibt da wirklich auch arbeitsrechtliche Konstruktionen. Das müsstest du als Privatunternehmer mal so versuchen, ne? Da hättest du aber richtig. Von der Steuer bis richtig. Zur Krankenkasse sofort alles am Arsch.
Und ne? Das Arbeitsgericht.
Und auch außerdem, ne? Also das ist schon echt schwierig.
Also ne? Also das ist auf dieser Ebene betrachtet man es nämlich auch selten, dass da wirklich auch, egal. Wir haben so einen angenehmen Podcast bis jetzt, Mike. Lass uns doch jetzt nicht so.
Ja, es war mir ein bisschen, wir haben uns ein bisschen zu viel angepimmelt am Anfang. Wir müssen mal ein bisschen.
Beim letzten Mal hast du dich beschwert, dass ich überhaupt nicht, ne, dass ich einfach wie so eine Maschine da so durch die Themen durchgeekelt
gefräst bin. Ja, gut, da warst du aber auch wirklich im AfD-Rage, ne, also.
Die braune Wut.
Verständlicherweise. Aber Brown Rage. Brown Rage 2. Öffentlich-rechtliche wird noch lustig werden. Öffentlicher Personennahverkehr knallt es jetzt auch demnächst, ne?
Na, knallt es jetzt gerade, also ist es jetzt nicht gerade wieder vorbei?
Nee, das ist die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, aber ÖPNV ist, glaube ich, am Freitag jetzt da rund in allen Bundesländern. Ey, weil da in allen Bundesländern Tarifverhandlungen gescheitert sind, habe ich heute auf Deutschlandfunk gehört, ja. Und da fragt man sich die ganzen Leute, die streiken. Also in Frankreich hätte man da einen Generalstreik gemacht, so ein Aufwasch für alle irgendwie. Lässt sich dann auch in der Tagesschau einfacher darstellen, aber naja.
Na, Marsch auf Berlin sozusagen. Ist da eigentlich jetzt schon was passiert? Frankreich, da hat doch irgendwie 15.000 Polizisten zusammengesammelt, um den Bauernprotest aufzuhalten.
Nee,
den Marsch auf Paris.
Echt?
Hast du nicht gelesen?
Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe heute irgendwas von Macron gehört, heute Morgen, aber da war ich so halb noch beim Bettlaken auswaschen.
Ja. Nee, mir kam es jetzt auch gerade nicht unter. Vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm geworden. Aber da sind doch sogar schon Leute gestorben bei den Bauernprotesten jetzt.
Echt?
Ja, ja. Also ne, Frankreich sowieso immer anders. Bei weniger Protest als Rebellion, offene Rebellion, die da stattfindet.
Na, also mich hat wirklich mal verdutzt, das ist schon ein paar Jahre her, als diese wirklich krassen Ausschreitungen in Paris und Co. waren.
Die,
ne?
Mit Gelbwesten damals? Die Gelbwesten?
Ja, nicht Gelbwesten, das war, glaube ich, es ging, glaube ich, auch gegen Polizeigewalt oder irgendwas, aber da hat es wirklich in Banlieues also richtig gekracht.
Gewalt und gegen Polizeigewalt.
Also wo wirklich hunderte Autos pro Nacht gebrannt haben oder so. Und dann kam so ein, zwei Wochen später die Meldung, dass die französische Polizei bekannt gegeben hat, letzte Nacht haben 7 oder 8 Autos gebrannt in Paris, was das normale Level ist, ist alles wieder in Ordnung. Da dachte ich auch, okay, da brennt ja was, oder waren es 10 Autos, irgend so eine Zahl, so in dem Bereich. Und da dachte ich, okay, also das ist die normale Einsatz, Zusammenfassung am Morgen. 10 Autos gebrannt, ja, ist wieder aufs normale Level zurückgegangen. Ja, alles, eigentlich alles okay. Fand ich schon krass. Also wenn so ich als Landei, ich kann mir sowas immer gar nicht vorstellen.
Nee, das ist halt diese Verzerrung von statistischen Zusammenhängen, ne? Also was ja auch von Populisten immer sehr gut ausgenutzt wird, um Dinge schlimmer darzustellen, als sie sind. Ne? Wenn bei 85 Millionen Einwohnern so und so viel Straftaten oder so durch eine gewisse Personengruppe passiert. Und du dir das dann statistisch anguckst und dir denkst, hey, das ist eigentlich super wenig, aber okay, wer von den Leuten versteht Statistik, die AfD?
Erscheint da als absolute Zahl erstmal sehr viel. Ne?
Ja.
Ja gut, aber das ist natürlich auch ein Handwerkszeug des Statistikers, dass er im Prinzip alles irgendwie in dem Licht erscheinen lassen kann, wenn er denn, also nicht des Statistikers, desjenigen, der sich zuarbeiten lässt.
Naja, ist ein spannendes Werkzeug auf jeden Fall. Ich habe ja mal ein Video über Polizeigewalt gemacht, da sind wir wieder beim Thema und wie die Polizei da mit Statistik arbeitet und dass das vielleicht nochmal besprochen gehört.
Ach so, naja, also Körperverletzung im Amt von Polizisten ist wirklich ein Straftatbestand, der sehr, sehr schwer nachweisbar ist. Ne? Das ist das große Problem. Also da machen sich auf jeden Fall viel, viel mehr Leute schuldig, als letztendlich dann verurteilt oder abgestraft werden dafür. Ne? So eine krasse Grauzone bei der Polizei, ne? Wo die wirklich, wo auch Weggucken angesagt ist in der Kollegschaft. Das muss man ehrlich sagen. Kenne ich aus meiner
Karriere als Polizist.
Aber im Referendariat, da hast du, also ich bin auch mal bei der Streife mitgefahren. Im Referendariat wirst du, also, ne, da wird natürlich vom Praktikant dabei ist. Nee, ich war in Erfurt Süd eingesetzt und das ist eine ganz, ganz ruhige Schicht gewesen, wohingegen ein Kollege von mir in Erfurt Nord unterwegs war
und
der kam am nächsten Tag mit Augenringen ins Gericht und hat gesagt, Alter, ich weiß jetzt auf jeden Fall, wenn ich es mal brauche, wo ich mein Crystal Meth herkriege. Also das war ist schon krass, wie manche Städte so geteilt sind, ne? In Vorkommnisse und ruhige Gegenden.
Naja, ich meine, ist in Halle ja nicht anders.
Ist das so, ja? Wo ist es in Halle schlimm?
Na, überall außer in der Innenstadt.
Und die ist nicht groß, die Innenstadt. Okay, aber da gibt es jetzt No-Go-Area.
Mike, das ist das Gute von autogerechten Städten. Es gibt sehr viele Straßen, die Viertel voneinander teilen und dann hast du halt dann... Ja. Nee, ich wohne ja in einer Stadt, die sehr spannende, von sich abgeschlossene Milieus besitzt, wo ganz unterschiedliche Wählergruppen... Da gab es mal so eine statistische Erhebung, ich weiß jetzt nicht, von wem das war, es hatte die Zeit damals veröffentlicht. Und da sieht man dann ganz genau, wo wohnen welche Wähler in der Stadt. Und also es gibt in Halle wirklich AfD-Viertel, es gibt in Halle SPD-Viertel, es gibt in Halle, ich würde jetzt nicht sagen grüne Viertel, aber es gibt zumindest Ecken, wo grüne Wähler wohnen, so. Also es ist super interessant, weil jede Stadt sich dadurch auch erschließt, dem Betrachter. Du kannst dir das angucken und du weißt ganz genau, was das für eine Ecke.
Ja, verstehe. Also,
sozioökonomische Situation der Leute. Naja, und die Grünen sind halt eine Partei, klar. Die werden in Innenstädten gewählt. Von Großstädten. Punkt.
Ja, klar.
So.
Ist klar. Ist ja sogar in Bayern so. Sogar in Bayern. Also da habe ich auch in sozialen Medien ein Ding gesehen, da hatte sich jemand beschwert war durch den Thüringer Wald gefahren und hat sich beschwert, dass das nur noch Thüringen ist und nicht mehr Thüringer Wald, weil da halt einfach kein Wald mehr da war, ne? Wegen Kalamitätenflächen abgeholzt. Ne? Gibt es ja da Ecken, da sieht es wirklich aus wie im Harz mittlerweile, also richtig, richtig schlimm. Und da hatte sich so eine Blase drunter festgebissen, von Kommentatoren und die haben wirklich gesagt, ja, die Grünen holzen die Wälder ab für Windräder. Die waren wirklich der festen Überzeugung. Und da habe ich echt gedacht, also ganz im Ernst, also Thüringen-Forst, die für die Ecke dort zuständig sind, ne? Also wenn die, der Tag, an dem die hören, auf das, was die Grünen sagen, da, also da fresse ich einen Besen, ne? Also wirklich völlig ohne Kenntnis, wie die Waldverwaltung und Bearbeitung in Thüringen irgendwie so organisatorisch läuft, ne? Als wenn jetzt ein Grüner beschließen würde, so wie wir holzen mal irgendwie den Wald ab, Mike, welche Zuständigkeit
sollte das sein? Mike, dass du dich überhaupt noch drüber wunderst, dass irgendwas, Wahnsinn, was man über die Grünen sagt, auf Social Media noch, also sich da irgendjemand Gedanken drüber macht, ob das eine Grundlage hat.
Ich stecke da nicht so weit drin.
Die Partei okay, könnte einfach aufhören zu existieren, weil die dann nie wieder rauskommen werden. Die sind von allen Seiten derartig mit so Propaganda und Verleumdung und Lügengeschichten zugeballert worden. Es spielt keine Rolle mehr, was real ist und was nicht.
Ja, man hat echt den Eindruck, wenn da irgendein Idiot oder eine Idiotin zum Frühstück das Rührei anbrennen lässt, sind auch die Grünen dran schuld, ne?
Ja. Ja, es ist wirklich, es ist enorm, also es ist auch, also es ist unglaublich zu sehen, in welcher kurzen Zeit durch das Wiederholen von Dummheiten Menschen indoktriniert werden können. Also ich sage mal, mein Gefühl ist, der Mensch in Deutschland hat sich seit dem Dritten Reich um keinen Millimeter verändert und es ist alles genauso wieder möglich. Wenn ich mir das anschaue, wie innerhalb von kürzester Zeit ohne Aufwand und ohne Sorge, ne, vergleichsweise geringen Problemen, ein solches Fundament des Hasses wieder geschaffen werden kann in gewissen Kreisen.
Ja, also dass diese Knöpfe, die man da drückt, dass da noch eine Funktionalität dahinter ist, das ist schon total erschreckend, ne? Also das ist wirklich krass, dass diese Klaviatur
und das,
immer noch funktioniert.
Dass es halt so viele Leute gibt, die einfach so stumpf sind. Also, dass sie, also ich meine, überleg dir das mal. Du sitzt da und sagst, ich lass mich nicht manipulieren, während du dich von Sprachorganen Russlands und irgendwelcher internationalen rechten Thinktanks und so manipulieren lässt von irgendwelchen Propaganda-Erzählungen, die du nie überprüfst und nie hinterfragst, während du erzählst, dass du ja überprüfst und hinterfragst. Also wie dumm muss ein Mensch sein? Ich begreife das nicht, Mike. Ich begreife das nicht. Das, ne, wie man bei uns sagt, haben die Lack gesoffen? Anders kann man sich das nicht erklären, sowas. Ja, das will in meinen Schädel nicht rein. Ich glaube, das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass sie, glaube ich, die fühlen eher, als dass sie denken zu verstehen. Also ich glaube, sie fühlen, dass sie etwas verstanden haben, ohne wirklich zu wissen, dass sie etwas verstanden haben. Sie erfühlen sich die Wahrheit in dieser Aussage. Keine Ahnung. Nee,
das ist ja der Mechanismus des Populismus, dem Gefühl einen Ausdruck zu geben, ne? Also quasi ein Statement, eine Headline, die genau das unbestimmte Grummeln, unbestimmte Befindlichkeitssoße benennt.
Stell dir mal vor, jetzt mal wirklich rein hypothetisch, oder ich glaube, wenn ich jetzt Milliardär wäre, so, und ich würde sagen, ich gründe jetzt so ein paar Firmen, mit denen ich so unterschwellig so Werbung kaufen und Kampagnen schalten kann und Leute bezahlen kann und so weiter und so fort. Und ich würde mir einfach in den Sinn kommen lassen, ich möchte jetzt das so erscheinen lassen, als ob die AfD eigentlich ein Kinderschänder und Kinderhändlerring ist. So, und ich will jetzt einfach 100 Millionen da rein investieren, dass das in Deutschland jeder hört. Oder was weiß ich, eine halbe Milliarde, ist mir doch scheißegal. So, und dann lasse ich das einfach nur oft genug wiederholen. Ich bin sehr der Überzeugung, dass man den Leuten vermitteln könnte, alle, die bei der AfD sind, sind eigentlich Kinderschänder und die Partei existiert nur, um sozusagen eine offizielle Vereinsstruktur zu haben. Ich glaube, es ist völlig egal, welches Thema, welcher Inhalt du verbreiten willst, du musst es nur oft genug wiederholen und irgendwann glauben es genug Leute, dass es zu einer Wahrheit wird. Das ist in den Vereinigten Staaten mit diesen Kinderhändlerringen ist es ja genauso. Das ist ja republikanische Mittel gegen die Demokraten seit Jahrzehnten. Das hat sich irgendwann mal irgendjemand ausgedacht, es ist verbreitet worden und seitdem geht's nicht mehr weg und wird eigentlich immer populärer, seit Trump zumindest. Ja, es ist insane. Und Trump hat ja nun, gut, das kann man jetzt natürlich nicht beweisen, aber es ist ja erstaunlich, inwieweit sich das, wie weit das da, die miteinander d'accord sind. Diese ganze QAnon-Geschichte, wo sozusagen ein Verschwörungskult um Donald Trump entstanden ist. Also zufälligerweise Donald Trump der Begünstigte dieses Verschwörungskultes geworden ist. Und das mehr oder weniger ihn zu einem Helden gemacht hat, der safe gewählt. Also ich glaube nicht, dass Donald Trump gestoppt werden kann bei der nächsten Wahl. Und das nach all dem, was passiert ist. Ich meine, du hast quasi einen offensichtlichen Willen und die Leute denken, er ist der Heiland. Einfach nur aufgrund von Lügen und Verschwörungserzählungen, die sie oft genug gehört haben.
Ja, na klar, aber es richtet halt nichts am Leben der Leute aus, ne? Und je stumpfer und elender das Leben der Leute ist, umso.
Aber das ist ja die Erzählungen sind auf einem mittelalterlichen Niveau. Das ist ja das, was mich erschreckt. Also wir sind ja nicht nur nicht weiter vom Dritten Reich weggewandert, wir sehen noch nicht mal aus dem Mittelalter raus oder aus der frühen Neuzeit, wenn wir jetzt mal von irgendwelchen wahnhaften Vorstellungen und Schuldzuschreibungen ausgehen, hier Hexenverfolgung und so. Also es ist ja.
Ja, dabei gibt's bei uns heutzutage immer noch genug wahnhafte Vorstellungen, ne, wie Marktliberalität oder sowas. Aber wo man ein paar hundert Jahren hoffentlich auch noch drüber lachen wird, wenn es uns da noch gibt. Wie schätzt du das ein bei Donald Trump? Hat der eine eigene Agenda oder ist das der Büttel, der die Agenda von jemandem, der da ein Mittel in der Agenda von jemandem ist?
Naja, die große Erzählung ist ja, dass er es eben nicht ist. Also gehe ich davon aus, natürlich, dass es ist.
Ja, na klar, aber da hat er jetzt nicht Vox News ein Interesse dran oder irgendwie sowas? Oder haben die den wieder aufgenommen? Die haben den ja zwischendurch auch mal fallen lassen.
Also es hat sich wohl herausgestellt, dass die Politik, die er gemacht hat, für Großkonzerne gar nicht so schlecht war. Also dass er den, dass die durchaus gut haben wirtschaften können. Also die ganz großen Konzerne, logischerweise, ne?
Ja.
Allerdings ist das, sein Problem ist halt, dass er so erratisch ist. Und dass du natürlich als Konzernchefs ungerne mit jemandem zu tun hast, wo du nicht weißt, zerstört er jetzt die globale Handelsordnung und zerstört er jetzt vielleicht irgendwie den kompletten Westen, indem er aus der NATO austritt. Also es ist halt so, auf der einen Seite, klar, steuerlich macht das Sinn und es gibt keine Naturschutzauflagen und so weiter und so fort, ne? Man spart Urst Kohle, aber ist in the long run das wirklich gut. Und deswegen ist so hier einer von den Koch Brothers, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, Charles?
Koch Brothers?
Nein, von den Koch heißen die.
Ach, Koch Brothers, nein, das klingt wie was in der Videothek ganz hinten in der Ecke.
Ja, deshalb wird ja Koch ausgesprochen.
Okay, so. Koch.
Nee, Koch.
Ah, okay, also ich kenne nur, also zum Beispiel gibt's Koch Music in USA, die werden Koch ausgesprochen. Na, ist auch egal.
Ja, jedenfalls, der unterstützt ja Nikki Haley mit sehr, sehr viel Geld, beispielsweise. So, und der war ja eigentlich in dem Sinne, also der ist ja auch, weiß ich nicht, die sind ja auch mit Montan Energie super reich geworden und sind ja auch super rechts eigentlich, ne? Aber selbst für die ist Donald Trump zu viel.
Ja,
also halt wenn selbst die Hasardeure sehen, das führt in den Abgrund. Schlecht.
Ja, ne, es ist halt, also das Wahlsystem in USA ist schon ein Ding für sich, ne? Also da, wenn ich mir überlege, wie sicher ich mir vor der vorletzten Wahl war, dass da Trump, dass das nicht sein kann, dass der die Wahl gewinnt oder so, ne? Dieses Gefühl hat man ja jetzt nicht mehr.
Aber das ist der Punkt und ja. Vielleicht ist das auch etwas, was uns in Deutschland jetzt gegen die AfD hilft, dass man jetzt weiß, dass es eben doch sein kann oder dass jetzt mehr Leute begriffen haben, dass es eben doch sein kann, wenn man jetzt nichts macht. Der Punkt ist nur, hoffentlich schläft das jetzt nicht ein, weil alle mal auf die Straße gegangen sind oder ein paar Leute mal auf die Straße gegangen sind und sich jetzt denken, oh, jetzt haben wir ja was gemacht.
Ja, na, also ich glaube, dieses Bewusstsein ist in Ostdeutschland schon anders, ne? Also dieses von Systemumsturz und so weiter, dass Sachen nicht für die Ewigkeit sind. Dieses Bewusstsein, das ist ja hier ein anderes als, was weiß ich, 75 Jahre Grundgesetz in Westdeutschland, ne? Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine gefährlichere Motivation in Ostdeutschland, weil da manche AfD-Wähler auch wirklich an den Umsturz glauben, ne? Ja. Die wählen manche nicht die AfD, weil sie denken, ja, will ich mal aus Protest, die mal werden auch nichts anderes machen, aber da ärgert sich mal wenigstens jemand, so wie man das in Westdeutschland oft hört. Ich glaube, hier gibt's AfD-Wähler, die denken wirklich, dass sich da das System ändert, ne? Und das ist ja eigentlich noch verheerender fast, ne? Aber hat natürlich auch was mit einer gewissen Wachsamkeit auf der anderen Seite zu tun, dass andere wissen, wie ernst das sein kann, ne? Systemveränderung. Also ist schon, glaube ich, ein Unterschied zwischen Ost und West da in der Betrachtungsweise zu sehen.
Ja, ne, wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das jetzt die nächsten Monate entwickelt. Wird ein spannendes Jahr, Mike.
Na, wir haben ja noch den einen oder anderen Podcast dieses Jahr.
Na, hoffentlich. Naja, ansonsten musst du nach Sachsen-Anhalt kommen, da ist erst nächstes Jahr Landtagswahl.
Ach so, okay. Naja. Naja, wie sieht's bei euch aus? Gibt's da jetzt schon Umfragen? Nee, ne?
Die Frage ist natürlich auch, inwieweit man immer auf diesen Umfragen rumreiten muss, ne? Also das ist natürlich auch wieder so ein deutsches Phänomen, immer alles überinterpretieren. Und ich glaube tatsächlich, dass immer diese Umfragen und diese Umfragenhöchststände auch wiederum zu noch mehr AfD-Hype führen. So, dass man da immer wieder drauf schaut und es ist ja kein Ergebnis, wo man jetzt sagen kann, ah, das steht jetzt irgendwie fest. Natürlich ja, sieht es scheiße also aus. Führt AfD nicht in allen ostdeutschen Bundesländern nach Statistik?
Ich weiß es nicht. Also jetzt rein psychologisch betrachtet ist es natürlich, ne? Also je mehr nach Gewinnerteam irgendwas aussieht, umso mehr Leute scharren sich da natürlich hin, ne? Das Phänomen lässt sich ja nachweisen.
Auf jeden Fall ist interessant, wie die BSW aktuell bewertet wird. Hast du denn in deinem Umfeld schon mal von Leuten gehört, dass sie BSW wählen wollen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also habe ich mich aber auch nicht aktiv mit Leuten drüber unterhalten. Also das letzte Mal über Sarah Wagenknecht habe ich mit dir geredet. Ich weiß es nicht. Also klar, aber es steht zwar Sarah Wagenknecht, aber deshalb hat das ja auch diesen komischen, sperrigen Namen, ne? Damit da Sarah Wagenknecht auf dem Wahlzettel steht, ne? Auch wenn die dafür jemand anderen ankreuzen. Jetzt gerade hier bei den Europawahlen und bei den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, die jetzt kommen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Deshalb hat das natürlich diesen sperrigen Namen, damit da Sarah Wagenknecht draufsteht. Aber das sind natürlich andere Leute dann in den Landeslisten und als Direktkandidaten, die da stehen. Also ich habe da mit niemandem drüber geredet und ich muss ehrlich sagen, von dem Umfrage-Hype vor Gründung der Partei ist jetzt nicht so viel übrig geblieben, oder?
Also in den...
Ist auf jeden Fall weniger als... also aber es wurde ja auch immer die Frage gestellt, können Sie sich vorstellen, das und das zu wählen? Und jetzt lautet die Frage, würden Sie wählen?
Ja, ne? Genau. Die Frage ist, wie wird gefragt? Und es gibt ja unterschiedlichste Ergebnisse. Bei manchen steht die BSW bei 7%, Bundestagswahl jetzt. Bei manchen bei 3% und bei manchen sogar bei 9%. Und ich finde, das ist schon...
Das ist schon, also auf Bundesebene ist schon beachtlich.
Ja. Also wenn die FDP vielleicht noch nicht mal 5% kriegt, die BSW dann 9%, das ist schon heftig. Also... weil wir gerade beim Ergebnis, Umfragen sind, also in Sachsen-Anhalt, wenn ich mir das hier angucke, steht die CDU 1% auch hinter der AfD, ja. Aber das aktuelle Regierungsbündnis würde noch halten.
Das ist ja ein Anker der Stabilität, dein Sachsen-Anhalt. Wahnsinn. Das ist ja.
Wobei hier die höchste Prozentzahl von Menschen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild sind.
Ach, okay.
10%. Ja, Thüringen sitzt 9 oder so. Also.
Ja, gut, das wundert mich auch nicht. Aber ja, also ich weiß nicht, ich glaube, in Thüringen gibt es Täler, die haben noch nicht mal mitbekommen, dass das Dritte Reich angebrochen war. Die sind noch irgendwo
auf den Kaiser eingeschworen.
Im Feudalismus und haben Angst, dass Napoleon durch den Wald geritten kommt, so ungefähr. Also, ja, also wer weiß. Aber ey, schnöde Politik, hast du was Unterhaltsames für mich? Hast du irgendjemanden?
Naja, hat auch mit Politik zu tun.
Du hast heute beim Kundenservice jemanden auch Politisches.
Kann man so sagen.
Okay, Mike. Na, bin ich gespannt.
Nee, also heute geht's mal wieder weiter zurück in die Vergangenheit. Heute geht's in das späte Mittelalter. Und zwar.
Spätes Mittelalter 1500?
Nee, das ist da schon vorbei.
Ja gut, kommt drauf an, wo man die Grenzen zieht, ne? Zur Neuzeit. Da gibt's ja verschiedene.
Naja, man sagt ja so, was sagt man, 500 bis 1500 ganz grob gesagt, ne?
Ja, na, manche machen bei der Reformation die Grenze, andere bei der Entdeckung Amerikas, andere sagen, diese Einteilung ist sowieso Quatsch, wenn du es global geschichtlich siehst.
Oder wenn man bedenkt, dass es das Mittelalter gar nicht gab und das eine Erfindung der Neuzeit ist.
Stimmt, wir hatten ja mal einen Verschwörungstheorien-Podcast, da gibt's auch eine Verschwörungstheorie, dass es da bestimmte Jahre im Mittelalter gar nicht gegeben
hat. Dass ein paar hundert Jahre erfunden sind, das stimmt. Ja, richtig.
Wir könnten mal wieder so
ein Verschwörungstheorie-Special machen.
Aber an der Stelle liebe Grüße an Professor Mulso von der Uni Erfurt, bei dem ich solche Fragen mal diskutiert habe. Oder der mit uns solche Fragen diskutiert hat, ist aber wirklich interessant. Also wie eurozentristisch auch oft solche Einteilungen sind, ne? Also weil diese Einteilung Mittelalter oder nicht, wenn du jetzt mal zum Beispiel nach Richtung Asien guckst oder in die Philosophiegeschichte oder so, da ergeben sich ganz andere Grenzverläufe zeitlich, ne?
Ja, aber wenn man nach Asien guckt, dann unterrichten die ja sowieso auch asiazentristisch. Also in China reden sie ja nicht über unser Mittelalter. Ich finde das immer so eine Diskussion. Ja, gut, wir können jetzt auch aufhören, unsere Geschichte zu betrachten und gucken uns die andere ausschließlich an, aber dann haben wir ja auch nichts.
Ja, aber
man muss ja auch expertenmäßig eine
aktuelle. Also es gibt, es gibt Abschnitte in vergangenen Jahrhunderten, da hat die chinesische Kultur auf chinesischem Gebiet gar nicht existiert. Da saßen da irgendwelche Steppenvölker auf dem Thron und chinesisches Kulturgut ist gerade noch irgendwo in irgendwelchen koreanischen Gebieten und Schriften und Klöstern aufbewahrt worden und so. Also ist schon interessant, sich aber mit dem Raum zu beschäftigen.
Die Phase,
aber
als die Manchu regiert haben. Aber genau, also es geht jetzt genau dorthin, also nicht ganz genau, aber ungefähr. Okay. Und zwar geht es in die Mongolei.
Okay.
Und es geht um eine Dame, also es ist ein Kundinnen-Service mit dem Namen Kutulun.
Kutulun?
Also nicht Kutulu, sondern Kutulun. Sagt ihr das was?
Ich überlege gerade, ist das von Kublai Khan die Frau oder die Mutter?
Ja, nicht ganz.
Aber da habe ich schon mal irgendwas von einer Alten gelesen, die da sehr einflussreich ist. Ist egal, erzähl.
Ja, aber das ist interessant. Also kennst du vielleicht schon was. Genau. Und zwar geht man davon aus, dass sie um das Jahr 1260 geboren wurde. Also wirklich in der inneren Mongolei. Und ihr Vater war Kaidu. Und Kaidu wiederum ist der Urenkel des Temujin. Und wer ist Temujin?
Genghis Khan.
Genau. So. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt nur von ihr Bescheid wissen. Weil natürlich war es in der Mongolei auch so, Frauen haben jetzt nicht die große gesellschaftliche Rolle spielen dürfen, die jetzt in Legenden übergegangen ist. Ne? Die ist nun in eine Zeit reingeboren worden, wo dieses Großreich jetzt sich wieder aufgespalten hat. Das, ne, was so bei solchen Reiterstämmen und Nomadenstämmen, der Punkt ist, sowas hielt sich nie lange als ein großes Imperium, weil es da ja auch selten irgendwie so eine Konsolidierung gab. Jetzt ihr Vater, Kaidu, ist allerdings nicht Großkhan geworden. Das wurde der Neffe von ihm, Kublai Khan. So um dieses Verhältnis kurz aufzumachen. So, und das war aber ein Konflikt, der auch nicht nur das Leben von Kaidu, sondern auch von seiner Tochter entsprechend beeinflussen würde. Kaidu, der war Anführer des Chagatai-Khanats. So, und das war eigentlich der größte Stamm oder das größte Khanat in Zentralasiens, so von der Westmongolei bis Oxus im heutigen Turkmenistan.
Ja, wer kennt es nicht?
Von Zentralsibirien bis nach Indien. Also es war schon ein großes Ding.
Krass.
Und Kutulun, die sollte seine Nachfolgerin werden.
Okay. Das klingt so finnisch, Kutulun.
Und das, obwohl er 14 Söhne hatte. Sollte es die Tochter werden. So, und warum das so war, das finden wir jetzt raus.
Krass.
Ja. Also es war eine sehr schwierige Zeit, ne? Sehr gefährlich. Große politische Umbrüche, schon alleine wegen diesem Machtübergang von dem einen Familienzweig sozusagen oder von dem einen Stamm zum anderen, ja, weil Kublai Khan, wie gesagt, dann den Vorzug
bekommen hatte. Aber man muss bei diesen Herrscherfamilien und zu der Zeit sagen, nur 14 Söhne. Ne?
Ja, es waren, ich glaube, 20 Kinder insgesamt.
Ah, okay.
Naja, also, wie war das irgendwie? Alle stammen von Genghis Khan ab?
So ungefähr, ja.
Ja, ja, ne, und was auch ganz wichtig ist, da ist natürlich ist alles mit Fiktion vermischt. Ne? Also von dem, was ich jetzt hier erzähle, sind auch natürlich Sachen aufgeblasen, um einen Legendenstatus dann natürlich
was
auch
sind
zu...
die Quellen überhaupt? Also, weiß man, also gibt es da einen bestimmten Kodex, wo so eine Geschichte drinsteht, oder ist das so ein Sammelsurium aus verschiedenen Quellen?
Ja, das sind dann eben Geschichten, die so berichtet wurden an chinesische Höfe, sage ich jetzt mal, die dann auch, also Geschichten, die auch weitergetragen wurden, deswegen eben diese Verarbeitung in Legendenform, ne, dass du halt quasi eine spannende Geschichte hast, die du weitererzählen kannst. Naja, und daraus kannst du dann halt nur das extrahieren, weil das ist ja meines Erachtens auch keine Kultur gewesen, die jetzt schriftmäßig sehr groß was aufgeschrieben hat. Ne, also das ist eben das Problem bei gewissen Völkern und Geschichten, dass die eben.
Na gut, da bleibt dem Historiker nichts weiter, als verschiedene Legenden abzugleichen, Parallelen zu finden.
Was anderweitig auch dargestellt wurde und was möglich oder denkbar ist im Zuge dessen. Wie das halt so ist bei großen Menschen dieser Stämme, konnte sie natürlich schon reiten, bevor sie laufen konnte, wurde im Sattel geboren.
Aha.
Naja, also das ist quasi so ein gängiges Sprichwort. Das muss nicht bedeuten, dass das tatsächlich der Fall ist. Genau. Aber sie
haben die nicht auch Sattel und Steigbügel erfunden oder so? Waren das nicht die Mongolen?
Das kann durchaus sein.
Ich glaube, die hatten so einen entscheidenden Kampfvorteil, weil die Steigbügel am Anfang. Aber das war schon hunderte
dann
Jahre
aus dem,
vorher
aus dem
von der Zeit
Sattel
der
fallen. So, das ist richtig. Hm. Aber sie war natürlich auch geskillt im Bogenschießen, im Ringkampf, sind ja so die Grunddinge, die du da als Reiter, Kriegerin können musst, ja. Weil sie eben genau das war. Sie ist in die Geschichte eingegangen als eine Kriegerprinzessin. Sie war wohl so mächtig auch im Ringkampf, dass dass auch Männer gegen sie keine Chance hatten.
Okay.
Und das, obwohl es zu der Zeit eigentlich nicht normal war, dass Frauen auch in den Krieg gezogen sind. Ja, die waren vor allen Dingen Ehefrauen und Mütter. Also dieses verheiratet werden und verheiratet sein macht natürlich auch Sinn bei jemandem, der hochgestellt ist. So, ne? Und du brauchst natürlich für die Bündnispolitik, und wenn du als großer Khan unterwegs sein willst, brauchst du natürlich auch Unterstämme, die du an dich bindest mit einer geschickten Heiratspolitik. Klar. Und da wäre es natürlich cool, wenn man so ein paar Töchter hat, dass man die auch mit denen sinnvoll verheiratet, dass man da irgendwie so ein Bündnissystem hinbekommt. Das war mit Kutulun aber nicht zu machen. Die hatte keinen Bock auf so einen schwachen Ehemann.
Die hat alle immer weggerestet.
Nee, pass auf, das ist nämlich der Punkt. Sie hat gesagt, sie würde nur heiraten, wenn der Herr sie im Ringkampf bezwingen kann.
Okay.
Ja.
Ergibt Sinn. Das hat so was von archaischem Paarungsverhalten. So,
so und aber da gab es halt einfach wirklich diesen Deal, entweder er schafft es oder er muss ihr 100 Pferde schenken. Okay. Also wer es versucht, also kann ruhig jeder versuchen. Und wenn nicht, ja. Angeblich gab es sogar einen, der so dreist war, dass er um 1000 Pferde gewettet hat. Und die Legende besagt, dass es niemand schaffte und sie am Ende tatsächlich 10.000 Pferde besaß, was im Endeffekt die Währung in der Mongolei war. Hm. Vielleicht auch noch ist so. Ne? Also 10.000 Pferde, einfach immens riesige Herde. Und am Ende suchte sie sich ihren Ehemann selber aus. Allerdings weiß niemand, wer. Also das ist für die Quellen irgendwie unerheblich gewesen, war dann vermutlich doch nicht so ein starker Typ. also irgendein Mann aus dem Choros-Clan und getreuer des Vaters halt. Aber das ist für den Chronisten, von dem wir am meisten wissen, tatsächlich Rashid al-Din.
Das klingt aber arabisch jetzt.
Ja, das genau. Also der sagt, dass logischerweise sie sich in einen Khan eines persischen Khanats.
Oh, persisch, nicht arabisch.
In einen persischen Khan verliebt hat. Oder, gibt noch eine andere Variante, die am unwahrscheinlichsten ist, dass sie Abtakul geheiratet habe, der den Vater im Auftrag Kublai Khans töten sollte.
Mhm.
Ja, also es ist Krimi hier. Absoluter Krimi.
Also da willst du nicht bei einer Familienfeier sein, bei solchen Leuten.
Ach nee, Quatsch, andersrum. Also das ist der Attentäter, den Kaidu gedungen hatte, um Kublai Khan zu töten. So, aber Kublai Khan, kleine Anekdote am Rande, der hat gesagt, naja gut, mach halt. So, und da waren alle so beeindruckt, dass sie haben Kublai Khan am Leben lassen.
Mhm.
Jedenfalls, sie war jetzt nicht nur eine gute Ringerin, sie war auch strategisch und politisch gebildet und hat ihren Vater im Regierungsgeschäft unterstützt und auf vielen Feldzügen begleitet, nicht nur gedanklich, sondern auch an vorderster Front, gegen die Yuan, gegen Kublai Khan. Und angeblich hat auch Marco Polo sie persönlich getroffen.
Mhm.
Auch Marco Polo hat über sie geschrieben, tatsächlich. Also nochmal zu den Quellen. Also von unterschiedlichsten Kontinenten und aus unterschiedlichsten Bereichen ist das sozusagen zusammengetragen, was über sie bekannt ist. Hm. Und er berichtet darüber, dass sie in der Lage war, in jedes feindliche Lager zu schleichen, ohne entdeckt zu werden. Und das, obwohl sie währenddessen sogar Gefangene machen konnte. Also sie war wohl auch noch sehr, sehr gewitzt und lautlos. Wie ein Falke, der ein Huhn packt. So hat er sie beschrieben. Ja, sie konnte auch noch Guerilla-Taktiken, so Hit-and-Run-mäßig, ne, so Raids durchführen. Ich meine, wenn du 10.000 Pferde hast, dann kannst du mal schnell irgendwo vorbeireiten. Dann wird ihr noch zugeschrieben, dass sie Beschützerin der Armen und Hilflosen war. Also quasi wie der weibliche mongolische Robin Hood, so ein bisschen. Also in der Mongolei ist sie tatsächlich auch so eine Volksheldin geworden. Also der Name ist bei uns jetzt nicht so bekannt, aber in der Mongolei auf jeden Fall auch in der Jetztzeit. Allerdings hat es nie zu der ganz großen Ehre gereicht. Also sie hat es nie geschafft, die erste Khanin zu werden. Obwohl das ihr Vater wollte. Weil trotz dessen, dass Kaidu das beschlossen hat, haben die seine männlichen Anverwandten sich dagegen entschlossen und machten dann Kaidus Sohn Chapar zum Khan. So, und jetzt kommen wir zum Ende Kutuluns. Ja, also die hielt bis zum Ende ihres Vaters zu ihm und der starb auf einem erfolglosen Feldzug gegen die Yuan im Jahr 1301. Und da hielt sie mit ihrem Bruder Orus die Totenwache vor dem Grab.
Gibt es Bildnisse von ihr? Münzen oder?
Na, Münzen gab's ja da gar nicht. Also nichts Zeitgenössisches. Also aus der Mongolei. Also das sind alles so fern- oder fremd Darstellungen. So, und das, der Punkt ist natürlich, wenn ein Khan stirbt, wird darum gekämpft, wer der Nächste ist. Ne? Also das ist ja alles ein bisschen weniger fest und manifest wie jetzt in so konsolidierten Herrschaftssystemen. Ihr Leben sollte eben auch dieser Kampf um die Nachfolge, also ne, dieser Kampf um die Nachfolge würde dann das ihr Leben auch beenden und wurde halt, also sie wurde ja von ihrem Vater auserkoren, hat auch gesagt, Leute, ihr könnt mich mal, wir machen das genauso, wie mein Vater das wollte. Ihre Brüder haben gesagt, spinnst du? Nein. Und dann gab's natürlich Kampf und ein Ringen darum, wer das werden sollte. Und dann gab es Raubzüge in die unterschiedlichen Territorien der unterschiedlichen Söhne. Die haben sich dann sozusagen gegenseitig bekriegt. Bei einem dieser Raubzüge wurde beispielsweise auch ihr Ehemann und ihre beiden Söhne ertränkt. Also die haben sozusagen den Stamm, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen kann, oder die Horde, mit der sie dann unterwegs war, ja, offensichtlich die 10.000 Pferde, überfallen, um sie sozusagen auszulöschen. Und ab dem Punkt verliert sich tatsächlich ihre Spur. Also es ist nicht bekannt, ob sie militärisch da überwältigt wurde oder ob sie das überlebt hat. Das ist einfach nur das letzte Mal, dass sie erwähnt wird, irgendwann 1306 oder 1307. Allerdings war das dann vermutlich der Moment, wo sich diese verschiedenen rivalisierenden Brüder zusammengerauft haben, um sich nochmal gegen auch äußere Feinde zusammenzuschließen. Hat allerdings nicht geholfen, sind trotzdem von den Yuan vernichtet worden.
Okay.
Ja, also das Endergebnis ist jetzt nicht so ein faszinierendes Endergebnis, also es ist quasi Niedergang und Tod.
Ja.
Aber der Weg dorthin ist auf jeden Fall sehr interessant, weil sie da wirklich als Person heraussticht, die auch mit den Konventionen der Zeit einfach gebrochen hat, ne? Und die auch von Zeitgenossen entsprechend respektiert und auch als Führungspersönlichkeit angesehen wurde. Und wie gesagt, sie ist ja auch heutzutage noch verehrt. Und es ist auch nicht so, dass die Geschichte jetzt erst ausgegraben wurde. Also beispielsweise 1710 wurde sogar ein Stück von einem französischen Dramaturgen geschrieben. Turandot heißt das Stück. Turandot, das beruht auf grob auf ihrer Geschichte.
Hat sich doch Schiller auch Schiller auch.
Genau. Aber er hat es halt Prinzessin von China genannt.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eher so China-Anmutung.
Ja, richtig. Ganz genau. Also das basiert so.
Aber so Kriegerin ist, also.
Das basiert so grob auf ihrer Geschichte.
Okay.
Krass. Ja, aber selbst Puccini hat ja nochmal eine Oper über Turandot gemacht, ne?
Na gut, das ist ja, also, das wusste ich nicht, aber es ist ja auch wirklich Opernstoff, ne? Also wenn man das so, ist schon, eine asiatische Walküre, habe ich mir jetzt irgendwie so vor Augen vorgestellt. Wäre auch was für Wagner.
Also das erinnert mich halt auch so an Mulan irgendwie. Vielleicht ist das ja auch die Vorlage zu Mulan, habe ich jetzt gar nicht weiter drüber nachgedacht. Also diese Kriegerprinzessin, die irgendwie den Vater rächen will und sich gegen die Männerdomäne verteidigt und da irgendwie, also doch, das macht schon durchaus Sinn. Also das, wie gesagt, viel Faktuales gibt's da ja nicht. Da gibt's viel Raum und viel Stoff für Interpretation und Fantasie. Ne, dementsprechend.
Cooler Stoff.
Nee, also, ich habe jetzt versucht, diese ganzen, also nicht allzu viele Namen jetzt einfließen zu lassen. Das hätte man jetzt noch sehr viel dynastischer und mit mehr Zusammenhängen aufbauen können. Aber ganz ehrlich, das ist kein Geschichtspodcast hier. Also geht ja nur ein bisschen Spaß.
Ja, genau.
Ich hoffe, den hattet ihr bei dieser Folge. Ich hoffe, den hattet ihr bei dieser Folge.
Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Lieber Alex, vielen Dank dafür.
Dafür machen wir es doch, Mike, dass du Spaß hast.
Ja.
Auch wenn du ab und an mal angekotzt wirst.
Voll gekotzt und übermüdet, aber. Naja, egal. Was willst du machen? Huste dich mal aus, mein Guter.
Wenigstens mal nicht vom Podcast angekotzt, ne?
Wir sehen uns nächste Woche.
Mach's gut.
Tschüss.
Mike, wollen wir vielleicht Fun-Schlager zusammen machen?